Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Lea, schön dich zu sehen.
Hallo Anja, schön dich zu sehen.
Wir sprechen über den letzten Sonntag nach Epiphanias. Das ist jetzt eine relativ lange Epiphanias-Zeit für mich gefühlt gewesen. Ist bestimmt Blödsinn, aber fühlte sich doch relativ lang an. Gott erschien auf verschiedene Weise. Und heute zum letzten Mal. Vor der Passionszeit.
Ja, also. Würde ich jetzt in der praktischen Theologie in der Prüfung vielleicht nicht so genau sagen, aber ich weiß, was du meinst.
Ja. Also, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist der Wochenspruch. Hm. Also, Gott erscheint. Und zwar in seiner Herrlichkeit. Jesaja 60, Vers 2, da steht der Wochenspruch. Und er läutet, wie gesagt, den Sonntag ein, den letzten Sonntag nach Epiphanias. Wir sprechen heute über einen Brieftext. Zweite Korintherbrief. Ja, ich sag's mal jetzt mal vorneweg. Du hast mich gerade darüber in Kenntnis gesetzt, dass es relativ lange Einleitungsfragen von dir schon gibt in der Folge 1,16. Da hast du schon mal ein bisschen mehr dazu gesagt. Wo kommt der Brief her? An wen geht er? Was ist der Inhalt? Und so weiter. Und ich möchte noch einen Tipp loswerden, bevor wir gleich auf den Text hören. Ich habe mir noch mal die Folge von Jens Stangenberg angehört. Podcast-Folge NT Bibelkunde. Lohnt sich sowieso? Weil der immer sehr komprimiert sagt, worum geht's, was sind die Knackpunkte in den Texten, immer so eine Viertelstunde etwa. Also erste Folge ist immer, worum geht's, Inhalte, Adressaten und so weiter. Und die zweite Folge zum selben biblischen Buch handelt immer von den Merkversen, die wichtig sind. Und in unserem Text, da sind sogar zwei Merkverse drin, so Jens Stangenberg. So, und jetzt aber wollen wir unsere HörerInnen nicht länger auf die Folter spannen. Du liest aus dem zweiten Korintherbrief, Lea, sag doch noch die Eingrenzung bitte und welche Übersetzung du gewählt hast.
Ja, ich habe die Einheitsübersetzung gewählt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, du bist noch manchmal dafür zuständig, dass wir auch mal Luther 2017 hören und ich fühle mich verantwortlich, dass wir auch mal die Einheitsübersetzung nehmen. Man merkt ja sonst, dass wir gerne auch zur Basisbibel oder zur Bibel in gerechter Sprache und so weiter neigen. Darum heute die Einheitsübersetzung. Cool. Zweite Korinther hast du schon gesagt, Kapitel 4. Die Verse 6 bis 10.
Ja.
Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Er ist in unsere Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben, und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Also, das ist ja... Also schon ein Text, der nicht so auf den ersten Blick smooth ist. Ne? Man muss da, glaube ich, ein bisschen mehr einsteigen. Vielleicht müssen wir wirklich ein bisschen stärker ringen heute. Naja, was heißt heute? Die letzten Texte waren ja auch nicht ganz easy. Dieser Text an die, also der zweite Korintherbrief ist ja, so viel sei doch noch gesagt, ein sehr persönlicher Brief. Paulus zeigt ja so sein Herz, ne, und sagt, was ihm wirklich wichtig ist, was ihm bedeutsam ist. Und er reagiert auf destruktive Vorkommnisse in der Gemeinde von Korinth. Und wie gesagt, Jens Stangenberg in seinem Podcast erzählt dazu sehr, sehr schön nochmal, gibt nochmal ein bisschen einen coolen Einblick, dass man nochmal ein bisschen die Dynamik in der Gemeinde versteht und auch nochmal erkennt, welche Verletzungen auch Paulus mit sich trägt. Und wie krass das Ganze ist und dennoch, oder vielleicht erst recht, ist er so voller Liebe für diese Gemeinde. Und er tätigt so ganz zentrale Aussagen im zweiten Brief an die Korinther. Und ich denke, hier ist eine so eine Perikope mit sehr zentralen Aussagen. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Lea, wo sind denn, du hast dich ja für die Einheitsübersetzung entschieden. Gibt es dafür einen Grund, weil du sagst, das hat mir besonders gut gefallen oder das hat mich besonders angestoßen nachzudenken? Oder wo dockst du an? Anders gefragt.
Also warum ich die Elberfelder genommen habe, also ich fand dieses,
Einheits, denke ich.
Einheitsübersetzung, ja. Das erzähle ich da. ich sage gleich noch, was mich an der Elberfelder fasziniert. Ja, so. Ja. Genau, aber jetzt, ich habe ja gewählt, hatte ich ja die Einheitsübersetzung. Ich musste bei diesem und finden doch noch Raum so an das Festmahlgleichnis aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 14 denken. Dieses, es ist noch Raum da.
Ja, okay. Ne? Mhm. Wo steht es und finden der doch noch Raum? Welcher Vers ist das?
Moment.
Ja, ja.
Vers 8.
Ah, ja.
Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum.
Ach, interessant. Okay.
Ja.
Wir werden nicht erdrückt, so steht es hier. Interessant.
Genau.
Ja.
Und das fand ich in der Einheitsübersetzung spannend, dieses und finden doch noch Raum. Wie gesagt, wo ich dachte, auch gerade, es endet ja mit dem, also die Weihnachtszeit, der Weihnachtsfestkreis endet jetzt.
Ja.
Und wir hatten bei Josef und Maria, hier ist kein Raum in der Herberge. Jetzt ist hier dieses, von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Und wie gesagt, musste ich dann an das Festmahl im Lukas-Evangelium Kapitel 14 denken mit diesem, es ist noch Raum da, so. Wir haben noch Platz,
ja.
Ihr könnt noch kommen. Ist jetzt alles so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, aber das hatte mich einfach so angesprochen, ja?
Darum geht's ja.
Genau. Mhm. Und zu der Frage, warum Einheitsübersetzung, deswegen Einheitsübersetzung. In Resonanz gegangen bin ich tatsächlich auch schon mit Vers 6, ne? Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet. Heiligabend, in unsere Herzen gesandt.
Ja.
Der Geist Jesu in unsere Herzen gesandt, war mein großes Thema. Und jetzt wieder diese Frage, wie schaffen wir das oder wie schafft Gott es durch uns, eigentlich diese Welt heller zu machen?
Ja.
Und ich fand so toll, Christina Brudereck hat in ihrem Geburtstag eine Lesung angeboten. Das gibt es auch, glaube ich, nach wie vor bei YouTube. So Auszüge aus dem Programm Weltjahresbestzeit.
Ja.
Und da hat sie eben nochmal so stark gemacht, dass ja genau auch alle Feste also eigentlich kann man sagen, alle religiösen Feste, dafür da sind, das Herz heller zu machen, das Herz mit Licht zu füllen.
Ja.
Und hier geht es nochmal so ums Licht, da bin ich angedockt.
Okay.
So. Und warum ich mich gerade versprochen habe mit der Elberfelder, das fand ich so spannend, die Elberfelder übersetzt, also auch dann erst bedrängt und nicht erdrückt, also das, was du auch gerade gesagt hast, und dann keinen Ausweg sehend, also die behält dieses Partizip, heißt das, glaube ich, ne? Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Und das finde ich, das spricht mich auch so an, also zu sagen, ja, es gibt Bereiche, da gucke ich gerade in unser Land, aktuell ist ja gerade diese Diskussion von Korrektiv, wo dieses halbe Geheimtreffen von AfDlern und weiteren Rechtsextremen und Co. sich da versammelt haben und sich Gedanken machen über Remigration.
Ja, soll man nicht sagen, nicht korportieren das Wort, ne? Was korportiert ihr? Das ist so. Deportation. Die sagen, die machen das salonfähig, aber das geht um Deportation.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ja, du hast ja recht, aber ich wollte ja gerade sagen, also ein Wort, was einen ja nur noch rückwärts essen lässt, sage ich mal, und erschaudern lässt. Aber vielen Dank für den Hinweis vorneweg, das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Genau, was wollte ich sagen, also genau, dass es dieses Wort gibt, ist also furchtbar. Und da finde ich diesen Satz, dass es bestimmte Bereiche gibt, auch wenn ich in den Nahostkonflikt schaue, wenn ich an den Angriffskrieg im Bereich der Ukraine denke, ich sehe da gerade keinen Ausweg, aber es gäbe einen. Es ist nicht ohne Ausweg.
Jemand ist das, die Hoffnung, ne? So.
Ja, und ich habe ja mal erzählt, es gibt ja mal so eine Situation in meinem Leben, wo ich eine Karte gekauft habe, wo drauf stand, Gott weiß, was kommt.
Ja.
Und ich kann das nicht rational erklären, aber es gibt mir irgendwie Sicherheit, dass Gott weiß, was kommt. Und dass wir darin auch aufgehoben sind.
Ja.
Soweit vielleicht erstmal.
Ja, danke, schön. Ja, also ich habe mich mit der Basisbibel vorbereitet und bin so hängen geblieben, erstmal auch in Vers 6, das war so mein erster Vers, weil der ist so dicht, also um den zu verstehen, muss ich den erstmal auseinandernehmen. Ich muss den, also ich habe den abgeschrieben und habe erstmal versucht zu verstehen, worum geht's da eigentlich. Wünschte mir ja manchmal, dass es ein paar weniger Kommas gibt und dafür mehr Satzendezeichen und Paulus den nächsten Satz von vorne beginnen würde und nicht einfach nur weiterführen. Aber so ist es nun mal, wie es ist. Die Basisbibel kommt mir da schon so ein bisschen entgegen, aber dieser Text, dieser Vers 6, der war schon für mich eine krasse Herausforderung, den inhaltlich zu verstehen. Ich bin hängen geblieben da bei dem Satz, der ja auch korrespondiert mit dem Wochenspruch. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Christus begegnet. So steht das in der Basisbibel. Also durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten und dann die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Christus begegnet. Und mit Herrlichkeit, da habe ich es ja ohnehin, das finde ich so ein ganz starkes, herausforderndes Wort, es zu verstehen. Das muss ich immer wieder schmecken. Das ist so ein Wort. Also wenn ich das aus der Geschichte, aus der deutschen Geschichte mir angucke, dann ist es ein Wort, das mir eher Übelkeit erregt, vor allem im Zusammenhang mit Selbstherrlichkeit. Aber hier geht es um die Herrlichkeit Gottes. Und da hat mir auch nochmal der Podcast von Jens Stangenberg sehr geholfen. Der hatte schon mal eine ganze Predigt gehalten oder einen ganzen Fortbildungsvortrag zum Wort Kavod. Und das war total spannend. Er hat mir ganz, ganz viel mitgeschrieben. Und das hatte er jetzt hier nochmal sehr kompakt zusammengefasst und hat gesagt, ich habe mir das hier hingeschrieben. Die Herrlichkeit Gottes ist ein energieerfüllter Lichtglanz Gottes, die verdichtete Präsenz des Göttlichen in und um uns. Energieerfüllter Lichtglanz Gottes und die verdichtete Präsenz des Göttlichen in und um uns. Und das soll durch uns sichtbar werden. Und das schreibt Paulus also in seinem Herzensbrief an seine vielleicht Herzensgemeinde. Das ist ja jedenfalls die Gemeinde, von der uns überliefert ist, dass es da am meisten Ringen gibt. Und das hat mich sehr bewegt. Dass Paulus diese Erwartung hat, dass Menschen, in denen das Licht der Erkenntnis aufleuchtet, dass durch diese Menschen Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Dass dieser energieerfüllte Lichtglanz. Also wann strahlen Menschen? Wann leuchten die? Also immer dann, wenn in ihnen was Gutes angestoßen ist oder wenn sie das machen, was ihnen entspricht, wenn sie ihre Berufung leben, dann leuchten die. Und einfach zu Gott zu gehören, sein Licht oder ihn zu erkennen und dann durch die Erkenntnis zu leuchten, finde ich irgendwie sehr schön. Also es ist immer noch nicht fertig, wie du merkst. Und von diesem Vers und auch von Vers 7 sagt unser Kollege, das wären Merkverse. Nicht, dass man die lernen muss, aber die sollte man sich merken. Man sollte um diese Verse wissen. So. Und dann bin ich auch immer hingeblieben an den zerbrechlichen Gefäßen. Bei Luther steht, glaube ich, irdene Gefäße in Vers 7. Und da hatte auch der Jens Stangenberg eine tolle Formulierung dazu, inhaltlich. Ich kann leider diesen schönen Satz, ich habe ihn mir aufgeschrieben, aber ich kann ihn nicht mehr entziffern. Aber inhaltlich ging es dem Jens darum zu sagen, diese zerbrechlichen Gefäße, also die Herrlichkeit Gottes, dieser energieerfüllte Lichtglanz, der wird durch uns, die wir ein zerbrechliches Leben haben, die wir aufs Ende hin leben, aufs irdische Ende hin leben, durch uns wird dieses Licht sichtbar. Aber weil es eben zerbrechlich ist, ist es der Widerspruch zu einer spirituellen Überheblichkeit. Also ganz im Gegenteil zu manchen Gurus, die dann so spirituell überheblich werden, sorgt dieses Miteinander, dieses energiegeladene Lichtglanzes in unseren irdischen Gefäßen dafür, dass wir nicht überheblich werden können. Und das fand ich irgendwie auch stark. Bin ich auch noch nicht fertig mit dem Nachdenken, aber das fand ich total cool. Und ansonsten habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wer ist denn dieses Wir? Meint es Wir, den Pluralis Majestatis? Ist Paulus damit selbst gemeint? Meint er sich? Oder meint er wir, ihr, Korinther und ich? Oder meine Freunde, meine Schreiber, meine Helfer und ich? Also hast du eine Antwort, wer dieses Wir sein könnte?
Also ich dachte, ich habe das einfach so gehört im Sinne von wir, die wir an Jesus Christus glauben.
Okay, ja.
Also in dem Fall jetzt natürlich die Christinnen, die ihr anschreibt in Korinth und sich selbst. Ja. Aber also ich bin da nicht so drüber gestolpert. Wo ist denn das, wo du so drüber? Also
na, jeder, also jedenfalls in der Basisbibel fängt 7 an mit wir, 8 fängt mit wir an, 9 fängt mit wir an und dann 10 täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. Da habe ich so gemerkt, also dieses Wir, das haben wir ja in der Predigtlehre sehr bald gelernt, dass mit dem Wir gut und sorgsam umzugehen ist, mit diesem vereinnahmenden Wir. Und ich habe noch eine letzte Frage. Also wenn du sagst, das ist schon, das, ich glaube, dem kann ich auch folgen, zu sagen, dieses Wir meint jeden, der es liest vielleicht. Oder jeden, der es liest und für sich als wahr annimmt. Ich glaube, das kann gut sein. Aber ich habe mich dann gefragt, was mich heute in Grenzbereiche und in Zweifeln bringt. Und da es gibt ja so eine WhatsApp-Gruppe, die heißt dazwischen, das ist die Netzgemeinde. Und da kam gerade heute, lass deine Poren zu einem Klumpen des Zweifels werden. Wieder so ein Mitmach-Ding, wo man so ein Padlet ausfüllen kann, wenn man möchte. Mhm. Und wo man ins Padlet reinschreiben kann, woran man zweifelt oder was einen ins Zweifeln bringt. Und das ist so aufregend, weil die Leute da total mutig sind und sagen, was alles bringt sie ins Zweifeln. Weil am Anfang, als ich den Text las, da dachte ich so, na, so richtig viele Zweifel habe ich die eigentlich. Und habe aber gemerkt, doch, es gibt zurzeit unglaublich viele Dinge, die mich zweifeln und auch verzweifeln lassen. Ja, aber soweit erstmal. Jetzt habe ich eine halbe Predigt gehalten.
Vielen Dank dafür. Ja, also Evangelium werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Also ich finde nochmal da anzudocken, also es wird am 28. Januar gepredigt. Ja. Es ist ein Tag nach dem Gedenktag.
Ein? 27.? 26.?
27. Am 27. Ja, Januar ist meines Wissens der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, des Holocausts. Ja. Und das, was du eben auch schon mal gesagt hast, also ich finde genau, also mit diesem keinen Ausweg sehend, ja, aber es gibt einen Ausweg. Ja. So. Und ich finde, da ist es auch nochmal wichtig zu sagen, also dass Deportationsfantasien nie ein Ausweg sind, sondern immer ein Irrweg übelster und dunkelster Art und Weise, genau, sozusagen. Ja. Und das geht mir halt nochmal so ganz stark, weil ich mir das schon vorstellen kann. Also wenn jetzt hier steht, wir sind bedrängt, aber nicht erdrückt, wir sind ratlos, aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht im Stich gelassen, zu Boden geworfen, aber nicht am Boden zerstört und so. Also ich kann mir das so gut vorstellen, wie das zum Beispiel Präsident Zelensky sagt. Mhm. Ja?
Ja, das stimmt.
Also, oder ich kann mir das so gut vorstellen, wie das auch jemand im Gazastreifen sagt, ein Palästinenser, jemand von der Hamas. Ich kann mir das auch vorstellen, dass das Israelis gerade sagen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wie in einigen afrikanischen Ländern das gesagt wird. Und das ist so krass, weil ich kann mich da nicht einreihen. Ich gehöre halt durch und durch zu diesen Privilegierten, ja. Und natürlich ist es irgendwie meine Aufgabe, Licht zu sein in dieser Welt. Da ist ja auch die Bergpredigt ganz straight, so, ne? Ihr sollt es nicht nur sein, ihr seid das Licht der Welt, ne? Ihr seid das Salz der Erde. Und das finde ich, also ich finde, es ist ein krasses Datum, der 28. Januar jetzt, und es ist ein krasser Text, so. Und da wie wird man dem gerecht, ne? Oder wie kann man da klar sein, ohne jetzt das Evangelium zuzuschütten, ne? Das,
auf das wir ja hoffentlich auch kommen. Also ich finde halt schon, also ja, ich bin, und da bin ich auch dankbar für, in keinem Kriegsgebiet, sondern ich lebe in einem demokratischen Staat, der mir im Moment noch sehr viel Sicherheit anbietet.
Mhm. Ja.
Und ich habe gemerkt, dass vergangene Woche Mittwoch meine Welt einmal auf links gedreht wurde oder auf rechts gedreht, wie auch immer. Also einmal komplett umgedreht wurde, als die Korrektiverkenntnisse, Recherchen veröffentlicht wurden. Und ich muss sagen, ich hatte, also es ist ja kein Geheimnis, dass ich eher links als rechts bin, und es ist auch kein Geheimnis, dass ich, das kann man auch in vielen meiner Predigten nachhören, dass ich schon lange warne vor der Entwicklung, und trotzdem bin ich sowas von unfassbar erschüttert und bin auch so unglaublich erschüttert über die losgehenden Relativierungsversuche. Und ich habe große Angst, dass das Ding, diese Recherche ins Leere läuft und die AfD davonkommt, die Umfrage zur Bundestagswahl zwei Tage nach Veröffentlichung hat mich ins Mark getroffen. Also für den Fall der die Sonntagsfrage, ne? Wen würden Sie wählen? Die AfD mit 22%, zweitstärkste Kraft nach der CDU. Und das nach den Korrektivrecherchen. Ich fühle mich in die Enge gedrängt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und es gelingt mir nicht gut, nicht zu verzweifeln. Deswegen muss ich zuerst für mich überlegen, wo leuchtet denn der Text? Das merke ich für mich. Ich muss für mich gucken, wo leuchtet der Text für mich? Was ist die Botschaft, die ich mitnehme? Und wie kann ich angesichts dessen, dass sich mir der Magen umdreht, und ich richtig Angst bekomme, ich muss mich nur in meinem Freundes- und in meiner Familie umgucken, wie viele Menschen von diesen Fantasien akut betroffen werden. Da könnte ich verrückt werden.
Ja, das meine ich ja, dass man dann, dass es einem da so übel wird und dass man so erschaudert, ne?
Genau, und das drängt mich in die Enge. Das ist ein anderes, in die Enge gedrängt sein. Also wir sind in die Enge gedrängt, wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen, wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Das ist was, was ich gerade ganz aktiv hören muss. Und ich kann es im Moment noch nicht glauben. Das meine ich. Also, du hast ja gerade gesprochen, ne, Zelensky, das ist ja auch so ein Redner, der die Menschen wirklich nochmal mit neuer Energie aufladen kann, ihnen nochmal sagen kann, es geht um was hier bei uns. Der auch die Menschen vermag zu mobilisieren und sie auch zu einen und so. Und dann gucke ich in unser Land und habe das Gefühl, es gibt mehr Uneinigkeit denn je. Immer mehr mangelnde Bereitschaft, sich selbst zurückzunehmen, und ich fühle gerade vor allem Angst. Deswegen, was ist das Evangelium? Ja.
Ja, ich kann das gut erspüren, was du sagst. Und ich merke aber, dass dieses keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Und ich glaube, das ist eigentlich so meine Hoffnung, auf die ich setze. Ja, nicht ohne Ausweg. So. Und was sich ja wirklich so durchzieht, ist in dieser Epiphanias-Zeit, ist aus meiner Sicht dieses, wie wir Menschen beteiligt werden. Wir haben letzte Woche gesprochen über dieses Mädchen, verschleppt, sagt, ne, ich kenne da einen, der könnte dich heilen, ja, so, und dann geht ein armer Mann los und tatsächlich kommt er geheilt nach Hause, sage ich mal, ja, und die Diener haben interveniert. Jetzt ist es wieder dieses, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, so. Also wenn wir sagen, oder jetzt nochmal bezogen auf die Bergpredigt, was ja jetzt ja nicht Teil der Epiphanias-Texte war, aber was ja hier so irgendwie so mitschwingt irgendwie. Also es ist natürlich jetzt irgendwie das eine, den Mund aufzumachen und irgendwie laut zu werden, das ist mit Sicherheit auch richtig. Aber ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir uns alle beteiligen lassen können, dass sich das nicht noch viel dramatischer entwickelt. Also es wäre noch möglich.
Natürlich wäre es möglich. Und ich hoffe da so drauf. Und das ist ja auch der Ausweg. Der hängt aber an einem seidenen Faden. Und ja. Margot Friedländer hat im November 2023 gesagt, damals hat es so angefangen. Wir sind jetzt 100 Jahre danach. 100 Jahre plus minus nach den Anfängen des Erstarkens des Nationalsozialismus in Deutschland. Und ich merke, dieses während den Anfängen ist längst vorbei. Und ich bin so erschüttert. Und mir geht es so, dass ich sage, mit aller Kraft halte ich mich daran fest, dass die Menschen sich nicht nochmal so verführen lassen. Und trotzdem sehe ich,
dass nie wieder ist gestorben.
Dass nie wieder das ist das gestorben, Schlimme. Ganz genau. Und das ist
das Dramatische.
Es gibt nur Jesus, auf den ich mich werfen kann. Ja? Ich will auch gar nichts anderes. Und ich erwarte, ich habe also persönlich auch ins Padlet reingeschrieben, ja, was ich vorhin erzählt hatte mit der Netzgemeinde, habe ich reingeschrieben, dass ich gerade daran zweifle, dass Gott eingreifen möchte. Also wo bist du, Gott? Ja, wir haben es ja auch schon, das haben wir ja früher schon gesagt, dass natürlich der beste Adressat für die Frage, warum hast du mich verlassen, Gott ist. Gar keine Frage. Aber wir müssten mal vielleicht gucken, also angenommen, ich bin möglicherweise nicht die Einzige, die solche Bauchschmerzen hat, ja, und
also wir sind ja schon zu zweit, versteht mich
ja,
nicht
ja.
falsch,
nein,
ne?
Nein, ja. Nein, nein, aber ich werde dem Text ja predigen und, glaube ich jedenfalls, und ich nehme an, dass ich auch in meiner Gemeinde nicht die Einzige sein werde, die diese Bauchschmerzen hat, aber ich bin in meiner Gemeinde auch konfrontiert mit Menschen, mit nicht vielen, aber es gibt auch bei mir in der Gemeinde natürlich Menschen, die finden, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und da denke ich mir, wir dürfen nicht mehr so tun, als wäre es nichts. So, und wie bringe ich da in diese Situation angesichts, wie du vorhin schon betont hast, einen Tag nach dem Gedenktag für die Opfer der Shoah, wie bringe ich sozusagen das Evangelium zum Leuchten. Was ist das Evangelium dieses Textes? Einmal im Kirchenjahr und zum anderen aber auch genau an der Stelle, in der wir jetzt gerade sind. Ist das vielleicht... Nee, ich will erstmal dich sprechen lassen.
Also umso mehr ich Vers 6 meditiere, ne? Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Also umso mehr ich das meditiere, lande ich auch irgendwie in der johannischen Theologie. Und wieder dieses, es gibt ein Licht und die Finsternis kann diesem Licht nichts anhaben. Die kann dieses Licht nicht zerstören. Das heißt, ich würde wahrscheinlich das korrespondieren lassen mit diesen Vorstellungen von diesem Licht in der Bibel. So. Was ich für mich dachte, ich werde ihn ja nicht predigen. Wenn ich ihn predigen würde, würde ich wahrscheinlich auch darauf eingehen, dass der 28. Januar ja auch der Todestag von Astrid Lindgren ist. Und ich finde, gerade jetzt brauchen wir so viele Pippi Langstrümpfe, ja, und wir brauchen so viel Chuspe und einfach um das zu tun, was dieser Text eigentlich von uns will, die Welt heller zu machen, ja, und das zu sein und das zu leben und auch zu gucken, wie, das haben wir ja schon oft gesagt, ne, wie kommt durch uns Gutes in diese Welt? Und natürlich mit dieser Kraft, die uns gegeben ist. Und das ist ja das, was Paulus so kennt, dass er, ich will nochmal von dem Walter Kleiber die Botschaft des Neuen Testaments, der 2. Korintherbrief vorlesen. Wir haben ja am Schluss in diesem Text auch, dass Paulus so sich ganz über das Sterben Jesu, wir tragen das Sterben Jesu am Leib, und aber damit auch das Leben zu sehen ist, sich da so stark mit identifiziert. Und er schreibt hier halt eben, Paulus hat Schritt für Schritt gelernt, die Theologie des Kreuzes in sein persönliches Leben zu übersetzen. Die Kraft der Gnade wird dort am deutlichsten und klarsten erfahren, wo man ganz auf sie angewiesen ist. So. Und da merke ich natürlich einen Graben zwischen mir und Paulus, weil ich habe das, was Paulus erlebt hat, nicht erlebt, und ich bin nicht so straight und ich bin von Gnade umgeben und umringt und Gnade zieht sich durch mein Leben. Aber das auch zu verstehen, also dieses, also oder mir imponiert das, wie Paulus das Schritt für Schritt gelernt hat, diese Theologie des Kreuzes in sein persönliches Leben zu übersetzen. So. Und vielleicht müssen wir das auch irgendwie übersetzen. Und ich weiß aber noch nicht, wie es geht.
Ich glaube, dass Paulus schon sagen würde, er ist von Gnade umgeben. Am Ende steht ja in 2. Korinther 12, Vers 9, Christus spricht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Genau, ich glaube, natürlich, dass, ja. Aber er hat das in einer anderen Intensität erlebt und gelebt als ich, ja, das meine ich damit. Ne?
Selbstverständlich, genau. Ist interessant, weil ich habe auch gedacht, wahrscheinlich ist am ehesten Vers 6 das Evangelium komprimiert. Mhm. Und vielleicht würde es sogar schon ausreichen, wenn man diesen Vers einfach meditiert im Gottesdienst. Und dann habe ich gerade gedacht, was auch gut wäre, glaube ich, das ist ja Ende der Epiphaniaszeit, wenn man nochmal singt, es wird nicht immer dunkel sein, von Jochen Klepper gedichtet. Das könnte man vielleicht zu Beginn des Gottesdienstes nochmal singen und dann enden mit etwas Pippi Langstrumpf. Das finde ich schon einen tollen Gedanken. Denn tatsächlich merke ich, dass ich halte mich an allem fest und freue mich über alles, was irgendwie lichtvoll ist und hoffnungsvoll. Und das ist jetzt im Moment gerade, gibt es für mich kaum was Wichtigeres als genau dieses, die Suche nach dem Lichtvollen. Ja.
Das Herz mit Licht füllen.
Genau.
Ne? Darum kommen wir sonntags, wenn wir denn kommen.
Ja. Ja, das Herz mit Licht füllen ist schön. Ja.
Wie alles, was Christina Bruderegg sagt.
Ja. Dann denke ich, wir sind ja hier mächtig vorangeschritten, die Zeit ist um, würde ich sagen. Hast du noch was Wertvolles zu sagen zu diesem Thema, abgesehen von den anderen wertvollen Gedanken deines Lebens und Seins?
Ich will nur noch mal sagen, das Herz mit Licht füllen, also diese Übersetzung, die Elberfelder, dieses, wir sehen keinen Ausweg, wir sind aber nicht ohne Ausweg. Also das ist jetzt ja sehr frei übersetzt von mir, die Elberfelder macht das wortwörtlicher. Und dieses, wie Gott hier in der Epiphaniaszeit uns beteiligt, ne? Also es ist, ich glaube, das Herz füllt sich auch mit Licht, wenn wir das, was wir so oft sagen, dass wir eine Erzählgemeinschaft sind, wirklich auch gestalten und uns dadurch auch ermutigen. Soweit von mir.
Ja, also vielleicht sammeln wir uns einfach mal wieder um die Krippe am Ende der Epiphaniaszeit und reden über das, was uns ermutigt, für das, was Licht in unser Herz füllt. Oder bei denen, der Licht in unser Herz füllt. Vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, gerade auch am Tag nach dem Shoah-Gedenken. Finde ich, glaube ich, einen sehr schönen Gedanken. Vielleicht nehmt ihr den ja mit, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr wieder mit uns wart. Danke, dass du mit mir warst, liebe Lea.
Ja, danke
und
dir.
Mit diesem Text. Und wir wünschen euch Segen für alle Vorbereitungen, für alles Weiterdenken. Und vielleicht erzählt ihr uns ja, wie ihr euer Herz mit Licht füllt. Was gehört da alles rein? Oder was gehört da dazu?
Das wäre schön.
Und dann sei Pippi, nicht Annika. Alles Liebe.
Alles Liebe.
Tschüss. Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.